If you want things to get better, you're going to have to stand for something.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Petit Fou. Ich bin der Sir Goofy und ich erzähle euch heute, wie man sein Android-Smartphone ohne Google-Dienste betreiben kann. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Smartphones. Wir alle haben eins und wir benutzen es für die alltäglichen Dinge. Denn es ist ja ein sehr, sehr bequemes Gerät, das hat man ja immer dabei. Es ist die ganze Zeit in Standby, kann es schnell einschalten, schnell benutzen und dann wieder wegstecken. Und ja, man kann es für die unterschiedlichsten Sachen verwenden, zum Kommunizieren, einkaufen, Filme schauen, spielen. Man kann auch sicherheitskritische Sachen machen, wie Online-Banking oder unsere Clubtür damit öffnen. Und ja, das ist eine total bequeme Sache. Und ja, manchmal telefoniert man sogar noch damit. Ja, und diese Smartphones sind natürlich total bequem und ja, sind auch relativ günstig. Also man bezahlt ja einmal etwas, um das Gerät zu kaufen und dann noch eine monatliche Gebühr zum, für den Daten- und Tarif und fürs Telefonieren. Aber sonst sind die weitestgehend kostenlos. Und ja, man kann sie halt für die unterschiedlichsten Sachen verwenden. Allerdings sind die Dienste, die natürlich drauflaufen, häufig vom Internet abhängig. Das merkt man immer mal wieder, wenn man mal in einem Funkloch drin ist und dann kann man keine Nachrichten senden oder empfangen. Aber man stellt dann auch fest, dass vielleicht die Karte vom Navigationsdienst gar nicht lädt oder das Lieblingsspiel nicht startet oder ähnliches. Und da merkt man einmal, wie abhängig diese Geräte von einer Internetverbindung sind. Und diese Internetverbindung wird halt benötigt, um halt Daten zu senden und zu empfangen. Und ja, diese Dienste, die darauf laufen, die sind halt vor allem sehr verzahnt mit Google. Ja, und das ist natürlich auf der einen Seite total bequem, dass man dann mit seinem Smartphone dann bei Google suchen kann und alle Daten synchronisiert werden über Google Mail und sein Google-Konto und dass man bei Google Maps nachschauen kann und bei YouTube Filme schauen. Aber das ist natürlich eine enorme Abhängigkeit zu diesem Anbieter. Und ja, vor allem für uns als Privacy-bedachte Menschen ist das natürlich eine ungünstige Situation, weil wir alle wissen, dass sich Google hauptsächlich durch den Verkauf von Werbung finanziert. Und ja, deswegen stellen wir uns heute so die Frage, wie man halt die Abhängigkeit von diesen Google-Diensten reduzieren kann. Ja, und wenn ich da mit Leuten darüber rede, dann kommt doch häufig das Argument, das ist ja gar kein Problem, weil Android ist doch Open Source. Ja, das stimmt. Das Betriebssystem Android selber ist Open Source. Aber naja, auf dem Handy, das ist nicht nur Android. Ja? Wenn wir uns jetzt mal unser normales Handy anschauen, dann sind da total viele Apps drauf, die halt nicht Open Source sind. Ja, das Betriebssystem darunter, also das Basisbetriebssystem mit seinen Basisfunktionen, das ist Open Source, aber der ganze Rest ist geschlossen. Und das sind vor allem halt diese Apps, die wir hier vorne sehen, wie zum Beispiel Browser, YouTube, Gmail, Google Maps, aber auch der Play Store, den wir verwenden, um weitere Apps, die halt auch wieder nicht Open Source sind, zu installieren oder Kommunikationsdienste wie WhatsApp oder Skype. Das sind alles halt Closed Source Programme, die darauf installiert werden und natürlich ja, einen Großteil der Funktionalität des Smartphones bereitstellen, ohne, ja, ohne dass wir da wirklich wissen, was da im Hintergrund abläuft. Und ja, vor allem darum wird es denn heute gehen. Denn, ja, wenn wir uns mal anschauen, was da so an Google-Abhängigkeiten auf dem Smartphone drauf sind, dann sind das natürlich einige, auf der einen Seite so ganz viele sichtbare Apps, die wir gerade schon gesehen haben. Der Google Chrome Browser, Gmail für E-Mail, YouTube zum Filme schauen, Google Maps für die Navigation, der Play Store zum Apps nachinstallieren und vieles andere mehr. Aber es gibt auch Sachen, die man nicht sieht. Das sind zum Beispiel die Push-Notifications. Das ist ein Dienst, der im Hintergrund läuft und dafür sorgt, dass das Handy Bescheid bekommt, wenn irgendwo eine Nachricht für irgendeine App da ist. Und dann macht es Pling und dann kann die App nach sagen, oh, das ist eine neue Nachricht angekommen oder es ist irgendwie ein anderes Event passiert. Ja, kann man es auch verwenden. Zum Beispiel für eine Banking-App, Push bekommt eine Notification, wenn zum Beispiel ein neuer Umsatz eingetragen wurde. Und ja, oder eine Benachrichtigung, wenn halt zum Beispiel irgendeine Nachrichten-App eine neue Nachricht bekommen hat. Dafür werden Push-Notifications verwendet. Ja, im Hintergrund läuft auch eine Synchronisation des Adressbuchs und des Kalenders zu Google, damit man halt in seinem Google-Account die gleichen Adressbucheinträge und Kalendereinträge wie auf seinem Handy hat. Und es laufen auch Ortungsdienste, die halt GPS unterstützen beim Orten. Und all das werden wir uns jetzt heute mal anschauen und gucken, was es dort für Alternativen gibt. Wenn ich da mit Leuten über dieses Thema rede, bekomme ich auch häufig so die Aussage von, ja, aber ich benutze doch ein Custom ROM. Das ist doch alles gar kein Problem. Ja, aber da werden häufig auch die OpenGAPS nachinstalliert. Und das Teil heißt zwar OpenGAPS, aber das sind praktisch nur die Google-Apps, die man dann eins zu eins nachinstalliert. Klar, bei OpenGAPS kann man auch auswählen und reduzierte Pakete, reduziertes Feature-Set nachinstallieren, damit man nicht alle Google-Apps drauf hat, aber häufig installiert man doch so ein Minimum an Set an Apps, damit man zumindest Navigation oder Google Maps und vor allem den Play Store hat. Und dann kann man Sachen wie zum Beispiel ja, YouTube oder Gmail außen vor lassen, aber man installiert natürlich immer noch eine große Menge an proprietärer Google-Software nach. Und das wollen wir genau nicht. Wir wollen nämlich die Google-Apps ersetzen. Und das werden wir heute tun. Und wir fangen mit den einfachen Sachen an, wie E-Mail und YouTube und Adresssynchronisation zu ersetzen, bis hin zu den komplizierteren Sachen, wie den App Store austauschen, Navigations-Apps ersetzen, die Ortungsfunktionalität ersetzen und als letztes die Push-Notifications. Ja, und das gehen wir jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach durch. Am einfachsten ist sicherlich E-Mail. E-Mail verwenden wir ja alle. Und E-Mail hat den Vorteil, dass es einfach eine dezentrale Infrastruktur hat. Ja, ein E-Mail-Server, der ist ganz einfach zu betreiben. Das kann man entweder privat machen oder man kann sich zwar bei einem vertrauenswürdigen Provider suchen, der einem ein E-Mail-Konto bereitstellt. Wir vom Club betreiben auch einen E-Mail-Server, wo Mitglieder auch ein Mail-Konto haben können. Auf dem Mail-Server laufen auch die Mail-Listen von uns. Und das ist natürlich alles eine sehr schöne dezentrale Infrastruktur. Und ja, die ist ja schon gegeben. Und dann braucht man eigentlich nur noch eine separate App, um das E-Mail-Konto einzurichten. Da kann man, ist eine sehr populäre Wahl, K9 Mail als E-Mail-Client. Der ist im F-Droid Store, das wird heute auch noch häufiger fallen. Das ist ein App Store für freie Software, aber man findet es auch einfach bei Google Play. Und ja, wenn man diese App installiert, kann man dann genau wie auf seinem Desktop-Rechner auch sein E-Mail-Konto einrichten mit IMAP und SMTP und dann kann man darüber E-Mails versenden, ohne dass da irgendeine Abhängigkeit zu Google besteht. Als weiteres ist YouTube, das ist natürlich auch ein sehr bekannter Google-Dienst. Da gibt es zwei Ansatzmöglichkeiten. Auf der einen Seite kann man eine alternative Plattform wählen, zum Beispiel Vimeo, Dailymotion, BitChute, PeerTube als Peer-to-Peer-Ansatz für eine Videoplattform oder auch media.ccc.de, wo viele CCC-Vorträge, zum Beispiel vom Kongress, vom Camp oder auch jetzt hier vom PTFU zu finden sind. Ja, allerdings ist das natürlich nur teilweise ein Ersatz für YouTube, weil YouTube ja der Marktführer bei so Videoplattformen ist und viele Inhalte exklusiv bei YouTube zu finden sind. Und natürlich kann man YouTube auch ohne App verwenden im Browser, das ist allerdings ein bisschen unbequemer. Deswegen empfiehlt es sich da, einen alternativen Client zu verwenden. Sehr bekannt ist da NewPipe. Das ist ein Open Source YouTube Client, den man installieren kann. Und dann kann man darin YouTube-Videos schauen mit allen Funktionalitäten, die man halt von so einem Client erwartet. Also zum Beispiel Playlisten, Abspielen im Hintergrund, mit Overlay, wenn man die App minimiert zum Steuern. Man kann Pop-ups machen und dann zum Beispiel in einem kleinen Fenster weiter Videos schauen, während man was anderes macht. Und das Ganze ist Open Source und eine sehr bequeme Sache. Findet man allerdings nicht im Google Play Store, weil das gegen die Nutzungsbedingungen von Google verstößt. Man findet es aber zum Beispiel im F-Droid Store oder man kann es direkt bei der Webseite newpipe.net herunterladen und dann als APK, also als Installationspaket einfach installieren. Das Schöne an dieser App ist, dass sie halt nicht nur Open Source ist, sondern sie zeigt auch gleichzeitig noch keine Werbung an und man kann auch ohne Google-Konto Kanäle abonnieren. Das heißt, man bekommt dann Benachrichtigungen, wenn es neue Videos auf dem Kanal gibt, sodass man kein Google-Konto dafür braucht. Alternativ kann man zum Beispiel auch Kodi nehmen. Das ist auch ein sehr bekannter Client, der vor allem für Media Center verwendet wird. Das heißt, das kann man ganz toll auf seinem Raspberry Pi oder auf seinem Android-Box installieren und dann an seinem Fernseher anschließen und als Media Center verwenden. Und auch dort gibt es ein Plugin für YouTube und dann kann man darauf auch ganz bequem YouTube-Videos schauen. Ja, während diese beiden vorangehenden Sachen einfach nur zwei Apps installieren war, kommen wir jetzt zu den bisschen fortgeschrittenen Sachen, Kalendern und Kontakte. Handys werden ja verwendet für die Kommunikation und da will man natürlich schon, dass man seine ganzen Kontaktinformationen immer dabei hat. Und ja, da bietet es sich an, dass man die halt zentral irgendwo speichert, zum Beispiel auf einem Server, und das wird ja bei Google gemacht, das wollen wir jetzt ersetzen. Und ja, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sehr populär dafür ist ein Nextcloud. Das ist einfach eine Server-Software, die kann man installieren mit einem Web-Frontend und da kann man dann darüber Adressbuch und Terminkalender synchronisieren. Wir vom Club haben auch eine eigene Cloud, die findet ihr da kann man dann zum Beispiel unseren Clubkalender abonnieren, aber auch seinen eigenen Kalender eintragen. Es gibt auch alternative Software, zum Beispiel Open Exchange, eGroupware. Es gibt auch einfachere Lösungen, die weniger Funktionalität haben, aber dann auch einfach zu benutzen sind. Wichtig ist, bei welches Programm auch immer ihr wählt, ist den richtigen Übertragungsstandard zu finden. Das ist für diesen Fall WebDAV, CalDAV oder CATDAV. Damit kann man Kalender und Kontaktinformationen dann entsprechend synchronisieren. Und dann braucht man auf seinem Handy noch eine App, die das unterstützt, dieses Synchronisationsprotokoll. Da ist DAVX empfehlenswert. Das findet ihr im F-Droid Store, aber auch bei Google Play. Und das kann automatisch im Hintergrund immer euer Adressbuch auf dem Handy mit dem im Internet oder zum Beispiel bei Nextcloud synchron halten. Und das Schöne ist, dass halt diese Übertragungsprotokolle auch von vielen anderen E-Mail-Clients unterstützt werden, zum Beispiel von Thunderbird, dafür braucht man ein separates Plugin, oder von Evolution, aber auch von Outlook. Das heißt, ihr könnt damit ganz einfach dann eure Kalender und euer Adressbuch auf dem Desktop-Rechner wie auch auf dem Smartphone synchron halten, ohne dass ihr irgendwie auf Google angewiesen seid. Ja, und genau so kann man auch Fotos und Dateien synchronisieren. Dazu bietet sich auch wieder Nextcloud an. Und dafür gibt es dann den Nextcloud Client, den findet ihr auch bei F-Droid. Und das Schöne ist, seit neuestem kann der auch automatisch dieses DAVX konfigurieren. Das heißt also, man installiert den Nextcloud Client, man installiert das DAVX und anschließend kann man eben, wenn man bei Nextcloud seinen Zugang konfiguriert, also die Serveradresse angibt, sein Username und sein Passwort, kann das auch automatisch das DAVX konfigurieren, das dann halt entsprechend nicht nur die Dateien, sondern auch das Adressbuch und der Terminkalender synchronisiert werden. Und es gibt auch einen Nextcloud Client für Desktop-Computer, sodass man auch auf seinem Linux-Rechner oder auf seinem Windows-Computer alle Dateien synchron halten kann. Und so kann ich zum Beispiel die Dateien auf meinem Desktop, wie auch auf meinem Arbeitsrechner, als auch auf meinem Smartphone immer automatisch synchronisieren. Das Ganze ist ja eine sehr einfache Lösung, weil es einfach bloß das Installieren von verschiedenen Apps ist. Nochmal zum nächsten Thema, zum Browser. Da ist bei Android, wenn da Google Apps installiert sind, immer auch Chrome dabei. Eine nahe liegende Lösung, um Chrome zu ersetzen, ist Chromium. Das ist die Open Source Variante von Chrome. Also quasi ein Chrome minus proprietärer Google Features. Findet ihr zum Beispiel im F-Droid Store. Gute Alternative ist auch Firefox. Findet ihr leider nicht im F-Droid Store, aber zum Beispiel bei Google Play oder im F-Droid Store findet ihr Installations-App, die halt dann, womit ihr dann an automatisch Firefox installieren könnt. Das Schöne an Firefox ist, dass alle normalen Add-ons verwendbar sind. Das heißt, man kann die Add-ons, die man auf seinem Desktop-Rechner verwendet, auch einfach nachinstallieren und genauso verwenden. Das heißt, man kann seine liebgewordenen Add-ons, wie zum Beispiel uBlock oder AdBlock Plus, einfach nachinstallieren und dann hat man auf seinem Handy auch einen schönen Werbeblocker. Kommen wir zum Thema Messenger. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Lager. Sehr populär, zumindest bei uns, ist im Club ist Threema. Das kostet ein paar Euro. Dafür habt ihr dann einen sehr privacy-freundlichen Messenger. Auch ein sehr privacy-freundlicher Messenger ist Signal. Den findet ihr auch kostenlos im Play Store. Beide von diesen Messengern, die haben natürlich immer das Problem, dass die halt ihr eigenes proprietäres Protokoll haben. Das heißt, jeder, mit dem ihr kommunizieren müsst, muss den gleichen Messenger haben. Das ist nicht der Fall, wenn man auf ein Standardprotokoll setzt, wie XMPP, auch bekannt als Jabber. Ein bekannter Client dafür ist Conversations, findet ihr im F-Droid Store. Oder das Matrix-Protokoll, dafür ist ein bekannter Client Element, findet ihr auch im F-Droid Store. Und ja, wir vom Club haben auch einen eigenen Matrix-Server. Das heißt, ihr könnt euch da auch einen Account klicken. Oder wenn ihr woanders einen Matrix-Account habt, könnt ihr euch einfach zu unserem Matrix-Server verbinden und zu uns in unseren Matrix-Channel kommen. Ein anderer populärer Messenger ist Telegram. Den findet ihr zwar als Open Source Variante im F-Droid Store, aber das Protokoll ist nicht sonderlich sicher. Das heißt, das ist eher eine nachrangige Empfehlung als privacy-bewusster Hacker. Ja, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Messenger und welchen ihr da verwendet, ist natürlich immer auch vor allem von euren Bekannten abhängig, mit denen ihr dann später kommunizieren wollt. Denn was hilft der beste Messenger, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr dann kommunizieren könnt? Kommen wir zum Thema App Store. Hier möchte ich nochmal auf diesen F-Droid Store eingehen, über den wir gerade gesprochen haben. Der F-Droid Store, der enthält nur freie Software. Das ist sehr schön, den kann man also einfach installieren. Dann geht man auf die Webseite von F-Droid, lädt man das passende Installationspaket, ein APK-Paket herunter, auf sein Handy. Das öffnet man dann sagt man zweimal bestätigen und dann wird das installiert. Allerdings hat dieser F-Droid Store sehr strikte Regeln bezüglich freier Software. Und das führt dann zu solchen Auswirkungen, dass zum Beispiel dort kein Firefox zu finden ist, sondern nur so ein Firefox-Installer, wo man dann manuell noch Firefox nachinstallieren muss. Aber die App-Auswahl im F-Droid Store ist relativ beschränkt, weil das natürlich nur freie Software umfasst. Und ja, der bekannteste App Store für Android ist halt auch immer noch der Play Store und viele Apps sind halt dort nur zu finden. Und ja, man kann natürlich entweder auf verschiedenen Internetseiten einfach diese Installationspakete für Software manuell herunterladen. Oder man kann die Software-Installationspakete auch von verschiedenen Anbietern direkt herunterladen, zum Beispiel von WhatsApp oder von Threema. Kann man auf deren Webseite auch manuell das APK herunterladen. Allerdings bekommt man dann natürlich nur einmalig so ein Installationspaket und keine Updates dazu. Das heißt, man muss immer manuell auf Updates prüfen. Und da ist halt schon ein App Store von Vorteil. Und da bietet sich der Aurora Store oder Yelp an. Das sind jeweils Alternativimplementierungen vom Google App Store. Die sind komplett komplett freie Software, sodass ihr beide auch im AdWords Store findet. Da ist also kein proprietärer Google-Code drin. Man kann sich allerdings mit seinem Google-Account einloggen und dann Apps herunterladen. Alternativ bieten beide App-Stores auch generische Credentials. Das heißt, ihr könnt mit einem anonymen Login euch einloggen und Apps herunterladen. Das klappt natürlich nur bei kostenlosen Apps. Aber dann könnt ihr auch komplett anonym einfach beliebige Software aus dem App Store herunterladen und installieren. Ein Nachteil haben allerdings alle diese App Stores, dass aus Sicherheitsgründen bei Android eine automatische Installation nur mit Root-Rechten möglich ist. Das heißt, wenn ihr ein normales Telefon ohne Root-Zugang habt, müsst ihr bei jedem Installieren entweder von neuer Software, aber auch von Updates immer manuell nochmal bestätigen, dass ihr diese App wirklich installieren wollt. Was je nachdem, wie viele Apps ihr habt, doch unbequem ist. Das Problem kann man umgehen, wenn man halt sein Telefon geroutet hat, also einen Root-Zugriff hat, dann kann man dort auch einstellen, dass die Updates automatisch im Hintergrund installiert werden, wie ihr das von Google Play auch kennt. Kommen wir zum Thema Navigation, und wenn wir über freie Software und Navigation nachdenken, fällt natürlich immer auch das erste Begriff OpenStreetMap. Ich bin ein großer Fan von OpenStreetMap. OpenStreetMap ist ganz toll zum Wandern, Fahrradfahren und Geschäfte finden, einfach weil die Karten von Freiwilligen gepflegt werden. Das heißt, überall, auf allen Wegen, die dort eingetragen sind, war schon mal jemand und hat die mal per Hand mit GPS vermessen, was dazu führt, dass die Karten sehr genau sind und sehr präzise sind. Das heißt, beim Fahrradfahren, das sehr selten vorkommt, dass ihr plötzlich auf einem Weg steht, wo dann noch plötzlich nicht eingezeichnete Treppenstufen sind oder so. Und das ist natürlich total bequem, wenn man jetzt beim Wandern ist oder wie ich gerne zum Beispiel Fahrrad fährt oder Fahrradurlaub macht. Ein Feature, das ich auch sehr häufig benutze, sind verschiedene Overlays, die man darüber legen kann, zum Beispiel um Geschäfte oder Restaurants zu finden. Das heißt, man kann einfach, ja, wenn ich zum Beispiel im Fahrradurlaub unterwegs bin und ich stelle fest, ich habe eigentlich langsam mal Hunger, dann kann ich einfach Overlay Supermarkt drüber legen und dann werden mir alle Supermärkte angezeigt. Und das Schöne ist, dass das halt auch sehr, sehr genau ist, weil halt diese Supermärkte auch immer von Freiwilligen eingetragen wurden. Das heißt, und normale Leute wissen genau, wie ein Supermarkt ausschaut. Das heißt, ich komme unabhängig von Land und von Supermarktname immer, finde ich, einen passenden Supermarkt. Das klappt auch ganz toll bei Restaurants oder Cafés oder auch bei Campingplätzen, wenn ich beim Zelt unterwegs bin. Ist das alles eine sehr schöne, bequeme Sache. Und als App dafür empfehle ich OSM-End. Das findet ihr kostenlos im AdWords Store. Und das Schöne daran ist, dass diese App komplett offline-fähig ist. Das heißt, man kann alle Karten vorher herunterladen und dann zum Beispiel, wenn man halt mal in einem Funkloch ist oder zum Beispiel im Ausland ist, wo man halt keinen Internetzugang hat, weil man sich das Roaming sparen möchte, einfach benutzen. Das heißt, es ist total bequem, man kann dann einfach von seinem Urlaubsland einfach die ganze Karte vom ganzen Land herunterladen und dann da bequem mit drauf herum navigieren. Allerdings ist das so toll, dass zum Wandern und Fahrradfahren ist, hat man zum Beispiel beim Autofahren immer noch so ein paar andere Wünsche, die man hat. Weil, ja, wenn ich halt mit dem Auto mit 100 km/h über eine 8-spurige Autobahn fahre, dann möchte ich gerne, dass mir die Navigations-App rechtzeitig vorher sagt, dass ich bitte auf diesen 4 Spuren gerade, ja, die zweite von rechts nehmen soll, um dann weiter in Richtung Köln zu fahren. Und das klappt mit OpenStreetMap nur so mittelgut. Und da empfehle ich hier. Das war vormals von Nokia, jetzt aufgekauft für viel Geld von Autokonzernen. Und das Schöne ist, das ist halt dafür gemacht, um Autonavigation zu machen. Und es bringt auch Offline-Karten mit. Das heißt, man kann auch wieder ein paar Gigabyte herunterladen und hat dann Offline-Karten auf seinem Handy drauf. Das ist sehr schön, weil dann kann man auch unabhängig von der Netzabdeckung und vom Funkloch bequem damit navigieren. Und das ist das eigentlich und hat alle Features, die man von einem normalen Autonavigationsgerät erwartet. Ja, und wenn wir gerade schon beim Thema Navigation sind, kommen, ist das Thema Ortung auch nicht weit. Und ja, natürlich sagt ihr, das ist ja gar kein Problem, weil mein Handy hat ja GPS an Bord. Allerdings ist GPS ziemlich langsam und braucht relativ viel Strom. Und das merkt man dann, wenn man zum Beispiel mal bei schlechtem Wetter draußen ist oder wenn man zum Beispiel drinnen ist, dann funktioniert GPS halt gar nicht. Und GPS ist auch ziemlich langsam. Das merkt man dann, wenn man zum Beispiel ein Standalone-Navi hat, dass man halt in seinem Auto an die Windschutzscheibe hängt und bis das mal irgendwie eine Position gefunden hat, nachdem man es eingeschaltet hat, das dauert. Und das mag im Auto vielleicht noch in Ordnung gehen, aber wenn man irgendwie mit seinem Handy unterwegs ist und irgendwie im Regen steht und ja, die nächste Bushaltestelle sucht und man weiß, dass in 2 Minuten der Bus kommt, dann sind die paar Minuten, die das GPS braucht, um seine Position zu finden, schon echt lang. Und dafür gibt es eine Alternative, um das schneller zu machen. Und das ist Triangulation mit Wi-Fi-Netzwerken und Sendemasten. Vom Prinzip her ist das so, das Handy guckt einfach von, ach, welches Signal habe ich denn von welchen Sendemasten? Und sendet diese Info an eine zentrale Datenbank und die zentrale Datenbank schaut nach von, ach ja, wenn du diese und jene Sendemasten empfängst, dann befindest du dich ungefähr dort. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die sehr schnell geht. Das geht in wenigen Sekunden und da kriegt man in wenigen Sekunden also eine ungefähre Position, die dann zum Beispiel ausreicht, um die nächste Bushaltestelle anzuzeigen. Allerdings braucht man dafür natürlich diese große zentrale Datenbank, die halt die Informationen über alle Sendemasten hat. Und das kann man natürlich entweder von Google haben, oder aber wenn man davon loskommen möchte, braucht man natürlich eine Alternative. Und die Lösung dafür ist Unified NLP. Das ist eine Alternativimplementierung für dieses Location-Dienst. Und da gibt es dann verschiedene Provider für diese zentrale Datenbank. Entweder über das Mozilla NLP Backend über Mozilla Location Service oder das Nominatim NLP Backend von MapQuest. Und ja, wenn man das eins von beiden installiert, dann kriegt man halt auch diese Triangulation, ohne dass man Google Apps installiert hat. Kommen wir jetzt noch zum letzten Thema, die Push-Notifications. Und das hat auch seine Begründung darin, dass das Handy Strom sparen muss. Und ja, Stromverbrauch am Handy ist natürlich immer so eine Sache, weil wir wollen natürlich alle, dass der Akku möglichst lange hält. Und das ist bei vieler Benutzung und zum Beispiel bei GPS ja auch ein Problem, dass das Handy nur so ein paar Stunden durchhält. Das wissen wir alle, wenn wir zum Beispiel bei Pokémon Go durch die Gegend laufen, dass man da relativ schnell auf seine Powerbank zurückgreifen muss, weil der Akku sonst schlapp macht, weil die ganze Zeit das Display an ist und das GPS im Hintergrund läuft. Und ja, das Smartphone, das sollte also möglichst stromsparsam sein. Und ja, dann stellen wir uns mal die Frage von, wie kommen denn jetzt Nachrichten, zum Beispiel wenn man Messenger irgendwie eine neue Nachricht bekommt, auf das Handy. Da könnte natürlich die intuitive, naive Wahl sein, dass das Handy regelmäßig einfach nachfragt von, hey, ist denn hier eine neue Nachricht für mich angekommen? Und das kann man natürlich machen. Das heißt, es nennt sich dann Polling. Das bedeutet, also das Handy, das wacht auf, fährt den Prozessor hoch, schaltet sein Modem an, schickt eine Nachricht an den Messenger-Server. Hey, gibt es eine neue Nachricht für mich? Und sagt der Messenger-Server, nee, gut, sagt das Handy, okay, danke, und legt sich wieder schlafen. Aber das kostet natürlich jedes Mal, in jedem Aufwachzyklus, kostet das relativ viel Strom. Und das müsste nicht bloß ja, diese eine App einmal machen, sondern das muss halt in regelmäßigen Intervallen gemacht werden. Und das muss natürlich dann jede App machen. Und das führt dazu, dass das Handy dann nicht mehr 2 Tage durchlässt, sondern mit ja, viel Glück vielleicht noch einen Tag. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir wollen alle natürlich möglichst lange Akkulaufzeit haben. Und außerdem wollen wir auch, dass die Nachrichten möglichst instantan ankommen. Das heißt also, ja, man könnte natürlich Strom sparen, indem man dieses Intervall, in dem man nach Updates fragt, weiter erhöht. Zum Beispiel ja, nicht mehr jede 2 Minuten, sondern alle 5 Minuten, 10 Minuten oder 20 Minuten. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es eine Zeitverzögerung gibt und dann zum Beispiel ja, eine Nachricht erst ja, mit 10 Minuten Verspätung eintrifft. Und das ist natürlich schon unbequem, wenn man zum Beispiel eine zeitkritische Nachricht von seinem Messenger erwartet. Und dafür gibt es eine Alternative. Das ist der sogenannte Push-Service, wo also der Server aktiv dem Handy Bescheid sagt von, hey, hier gibt es eine Nachricht für dich. Das heißt, das Handy, das subscribt sich bei so einem Push-Service, zum Beispiel von Google, und dann werden die Nachrichten an das Handy gepusht und dem Handy Bescheid gegeben. Nachteil ist, dafür braucht man natürlich wieder Google Apps. Zum Glück gibt es da auch eine Alternativimplementierung, die heißt MicroG. Das ist allerdings relativ aufwendig zu installieren, weil dieser Push-Service von Google, der hat spezielle, der ist tief, ziemlich tief im Betriebssystem integriert und extra noch signiert, damit man den nicht einfach austauschen kann. Das heißt, man braucht einen Rootzugriff und umfangreiche Änderungen. Man muss die Signatur von dem Push-Dienst spoofen und das ist relativ aufwendig zu installieren. Das ist also nur etwas für fortgeschrittene Bastler. Aber auch damit kann man, wenn man so etwas eingebaut hat, MicroG, dann hat man natürlich auch den gleichen Komfort, den man schon vorher mit Google hatte. Ja, und jetzt habe ich so ein bisschen länglich darüber erzählt, was man alles mit seinem Handy machen kann und wie man diese Sachen, wie man von diesen Google-Abhängigkeiten loskommen kann. Während die ersten Teile natürlich relativ einfach waren, einfach nur Apps austauschen, waren die letzten Teile, zum Beispiel zum Thema Ortung und Push-Notifications, schon die Veränderungen im Betriebssystem. Und ja, dafür möchte ich noch ein bisschen darüber erzählen, wie man das am geschicktesten anstellt. Und dazu ist meine Empfehlung, das ROM auszutauschen. Das heißt, man tauscht dieses Betriebssystem auf seinem Handy aus. Ein ROM ist also ein Image mit dem Betriebssystem auf seinem Handy. Aber das ist natürlich nicht nur das Betriebssystem, wie wenn man das jetzt von einem Linux- oder Windows-Installations-Image kennt, sondern das ROM enthält also auf der einen Seite das Android-Betriebssystem plus ein Set an Apps plus alles, was man sonst für den Betrieb des speziellen Handys braucht. Das heißt, das ist ein Image, das halt für jedes einzelne Handy-Modell gemacht werden muss. Zum Beispiel ein OnePlus One oder ein Google Pixel 4a oder ein Samsung S4 Mini. Und das enthält nicht nur das Betriebssystem, Apps, sondern auch noch die Treiber und sonstige Software, die man zum Betrieb braucht. Zum Beispiel Treiber für die Kamera, fürs Display, für Mikrofon, Lautsprecher, GPS-Modul, Bluetooth-Modul, Wi-Fi-Modul, alles das, was zum Betrieb notwendig ist. Und wenn man das richtig installiert hat, dann kann man funktionieren hoffentlich alle Features von dem Handy. Und ja, das Ganze ist also ein Paket, das halt speziell für jedes einzelne Handy angepasst wurde. Das heißt, man kann nicht das Firmware-Paket, das ROM für zum Beispiel das S4 Mini auf dem S5 oder dem OnePlus One oder dem Google Pixel 4a installieren. Das würde nicht funktionieren und wenn man das tun würde, würde am Ende das Handy nicht mehr funktionieren. Das heißt, wenn man sein Betriebssystem austauschen möchte, was man tun möchte, damit man halt keine weiteren oder gar keine Google Apps mehr installiert hat, dann gibt es dazu viele Möglichkeiten. Es gibt ganz total viele unterschiedliche ROMs. Die findet man überall im Internet. Die bekannteste Community für ROM-Entwickler ist das Forum von XDA Developers. Da gibt es unendlich viele ROMs, sortiert nach Handymodellen. Ja, und viele von diesen ROMs kommen und gehen. Das heißt, je nachdem, wenn der Entwickler keine Lust mehr hat, dann gibt es dazu keine Updates mehr. Aber es gibt natürlich unendlich viele ROMs, die halt vor allem halt auf viele verschiedene spezielle Anforderungen zugeschnitten sind, zum Beispiel ein spezielles Nutzungserlebnis bieten oder besonders lange im Akku durchhalten oder auch eine ganz tolle Kamera-Funktionalität bieten. Und da kann man natürlich ganz toll nach einem ROM für sein Handy suchen. Wenn man weniger basteln möchte, dann sollte man eine stabile Lösung verwenden. Das stabilste ist das Lineage.js, vormals CyanogenMod. Und das wird unterstützt von vielen Geräten. Und das Schöne daran ist, dass es wirklich eine große Community gibt, die das sehr professionell maintaint. Das heißt, man bekommt sehr lange noch Updates für sein Gerät und die sind vor allem auch sehr stabil. Das heißt, man hat wenig Probleme beim Installieren von Updates. Und ja, dann kann man dazu, wenn man halt nicht die Google Apps installiert, wenn man die mal installieren möchte, muss man die meistens aus lizenzrechtlichen Gründen manuell nachinstallieren. Das heißt also bei OpenGApps herunterladen und dann installieren. Dort kann man auch auswählen, welches Bundle man möchte, also welche Google Apps man noch installieren möchte und welche nicht. Alternativ kann man dann zum Beispiel MicroG für die Push Notifications noch herunterladen und installieren und sich so sein Handy zurecht konfigurieren. Ja, wer das nicht möchte und nicht so viel basteln möchte, dem empfehle ich ein ROM direkt schon mit MicroG. Da gibt es zum Beispiel das Lineage.js, das gibt es auch direkt in einer Variante mit MicroG an Bord. Das heißt, man kann einfach das ROM installieren und dann hat man diese ganzen Bastellösungen schon mit drin. Und das funktioniert dann einfach out of the box. Und dann braucht man bloß noch seine Lieblings-Apps nachinstallieren und kann dann loslegen. Alternativ kann man zum Beispiel auch Eve verwenden von der Eve Foundation. Das ist auch ein ROM, das speziell auf Privacy-Freundlichkeit hin optimiert wurde. Und ja, beide ROMs haben eine große Unterstützung und eine große Entwicklerbasis und wird von es gibt und es werden da viele verschiedene Handymodelle unterstützt. Das Vorgehen, egal bei für welches ROM man sich entscheidet, ist halt aber auch immer gleich. Das Wichtigste ist zuerst mal die wichtigen Daten manuell zu sichern und nachdem man die manuell gesichert hat, aus Sicherheitsgründen, also Sachen wie zum Beispiel Fotos und Adressbuchkontakt, die man halt wirklich nicht verlieren möchte, einfach manuell wegsichern. Dann kann man noch ein Backup von seinen Apps machen. Wenn man keinen Rootzugriff hat, empfehle ich dann Helium Backup. Wenn man Rootzugriff hat, kann man auch eine App verwenden wie Titanium Backup, die halt automatisch von allen Apps Backup ziehen kann. Anschließend kann man den Bootloader entsperren. Bootloader muss man entsperren, damit man die Software aus seinem Handy austauschen kann. Nachteil ist dabei typischerweise das Handy aus Sicherheitsgründen auf die Werkszustände zurückgesetzt werden. Wie der Bootloader entsperrt wird, das ist von Handy zu Handy und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Manchmal kann man das einfach so machen, manchmal muss man zum Beispiel beim Hersteller ein spezielles Entsperrungsprogramm verwenden oder einen Entsperrcode beantragen. Bei manchen Herstellern geht es auch gar nicht, da kann man den Bootloader gar nicht entsperren. Dann hat man da leider Pech gehabt. Das heißt, am besten ist es, beim nächsten Handykauf darauf zu achten, bei welchem Handy man den Bootloader entsperren kann und wo es wahrscheinlich eine große Entwicklerbasis gibt, weil umso populärer das Handy in der Community ist, umso länger hat man damit Spaß, weil es dann halt immer noch aktuelle Custom-ROMs gibt. Zum Beispiel beim OnePlus One. Das kam 2014 raus. Da habe ich jetzt Stand 2021 immer noch ein aktuelles Android drauf und regelmäßig Updates und immer noch sehr viel Spaß damit. Einfach weil es halt in der Entwickler-Community so populär ist und die Leute da Lust drauf haben, immer noch da aktuelle Software drauf zu portieren. Ja, und wenn man jetzt den Bootloader entsperrt hat, dann kann man danach einen Recovery Mode installieren. Das ist so ein Alternativ-Boot-Manager, den man verwenden kann, um zum Beispiel seinen ROM zu installieren oder seine Daten auf seinem Handy zu löschen oder auch zu backuppen. Das ist also dann eine sehr komfortable Sache, dass man einfach dann in diesen Recovery Mode booten kann. Und dann kann man ein Backup machen von seinen ganzen Daten auf dem Handy und anschließend automatisch einen ROM installieren. Das ist vor allem dann super praktisch, wenn man das häufiger macht. Sodass man, wenn man dann halt ja, häufiger ein neues ROM ausprobiert oder häufiger Updates installiert, dann ist das genau das, was man dazu verwenden möchte. Ja, und anschließend kann man dann seinen ROM installieren. Ja, und wenn man das gemacht hat, dann kann man damit in seinem Handy ja, an seine eigenen Bedürfnisse anpassen und auch komplett auf Google Apps verzichten. Abschließend möchte ich noch ein bisschen über mein Setup reden. Ich habe auf meinem OnePlus One Line.js mit Micro-G drauf und Unified NLP. Das ganze Gerät ist geroutet und ich habe da Magisk als Root-Manager drauf. Das ist ein Programm, das ist quasi wie Sudo für Android. Das kann also Apps Rootrechte geben oder auch verweigern. Das ist deswegen sehr praktisch, weil manche Apps prüfen, ob das Gerät geroutet ist und verweigern dann entsprechend aus Sicherheitsgründen den Betrieb. Das tun viele Banking-Apps, aber auch Spiele, die dadurch halt verhindern wollen, dass man halt die App manipuliert. Aber es ist natürlich unschön für den geneigten Bastler, der halt doch irgendwie einen Rootzugriff auf seinem Gerät haben möchte. Und dafür kann man Magisk verwenden. Das verbirgt halt den Rootzugriff für bestimmte Apps. Meine Dateien synchronisiere ich mit Nextcloud. Ich habe eine eigene Nextcloud-Instanz laufen. Und dann habe ich den Nextcloud-Client installiert, sowohl auf meinem Smartphone als auch auf meinem Desktop, also auf meinem privaten Rechner als auch auf meinem Arbeitsrechner und kann damit dann sehr komfortabel Dateien austauschen. Und ja, zum Beispiel, wenn ich dann auf dem Smartphone ein Foto mache, kann ich das schnell auf meinem Arbeitsrechner bearbeiten, weil das zum Beispiel ein Foto von einer Rechnung ist, die ich dann halt irgendwie weiterschicken muss. Meine Kontakte synchronisiere ich auch mit der Nextcloud und DraftX. Und das ist eine sehr komfortable Sache. Als Browser verwende ich Firefox mit allen meinen Lieblings-Add-ons, die ich auch auf dem Desktop verwende. E-Mails sende ich mit K9. Als App Store habe ich F-Droid installiert und Aurora, um Apps aus dem Google Play zu installieren. Und da ich einen Rootzugriff habe, kann ich damit auch automatische Updates installieren und Apps automatisch installieren lassen. Das heißt, ich brauche die nicht alle einzeln manuell zu bestätigen. Als Messenger verwende ich Signal und Threema und Element für Matrix und hänge damit dann auch in unserem Chaospod-Channel drin. Und ja, sehr schön, dass Element zum Beispiel auch als Electron-App auf dem Desktop läuft. Das heißt, damit kann man auch super sowohl gleichzeitig auf dem Handy als auch auf dem Desktop-Rechner eingeloggt sein. Als Werbeblocker habe ich Attaway, das im Hintergrund läuft und Ads wegfiltert. Also nicht nur im Browser, sondern vor allem auch in anderen Apps. Und weil ich Rootzugriff habe, mache ich Backups mit Titanium Backup. Das heißt, ich kann damit auch bequem einzelne Apps backuppen und die dann zum Beispiel auf meinem Desktop-Rechner speichern und dann in meinem normalen Backup einbinden. Für die Kamera verwende ich Open Camera, weil die auf dem OnePlus One einfach deutlich bessere Bildqualität bietet als die Standard-Kamera. Ja, und das Ganze ist natürlich dann eine Entwicklung von länglich gedauert. Aber ist natürlich ein sehr schönes Setup, das sehr rund läuft und seit vielen Jahren mich treu begleitet. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze ein bisschen inspiriert, auch mal mit eurem Android-Handy ein bisschen herumzuspielen und die Abhängigkeit von Google vielleicht ein bisschen zu reduzieren. Häufig fragen mich Leute, wie lange das dauert, so etwas dann einzurichten. Also ich habe meine ersten Erfahrungen mit Line.js und Micro-G auf der MMCD gesammelt vor vielen, vielen Jahren. Da habe ich dann halt ein Wochenende, also Freitag und Samstag und ein kleines bisschen auch noch am Sonntag gebastelt. und daran herumgespielt. Das ist also ein schönes Wochenendprojekt, um damit das umzusetzen. Ich würde ungefähr sagen, man braucht so ein bisschen mit einlesen und gucken, was man alles machen möchte, schon irgendwie so ein Wochenende, weil man muss danach natürlich auch seine Daten wieder einspielen, damit auch dann wieder alles gut funktioniert. Weil man möchte das Ganze ein bisschen in einem Rutsch machen, damit man jetzt nicht noch irgendwie so Inkonsistenzen bekommt und dann Nachrichten im Chatverlauf verloren gehen, weil man eine Messaging-App mehrmals neu installiert zum Beispiel. Und ja, die dann den Messenger zum Beispiel ein bisschen benutzt und anschließend dann das Backup von davor noch installiert und dann dadurch irgendwie Nachrichten zwischendrin verloren gehen. Es ist hilfreich, wenn man sich vorher, bevor man mit so etwas anfängt, anschaut, wie man zum Beispiel den Bootloader entsperrt, weil das ist von Handy zu Handy wirklich unterschiedlich, von Hersteller zu Hersteller. Teilweise dauert das auch ein bisschen, wenn man zum Beispiel einen Freischaltcode beantragen muss. Weiterhin sollte man am besten auch das Backup vorher schon mal gemacht haben, weil das kann auch ein bisschen dauern, muss der ziemlich viele Daten kopieren und den Akku aufgeladen haben, weil um die ROM auszutauschen, da braucht man immer einen vollgeladenen Akku aus Sicherheitsgründen, damit das Handy nicht versehentlich neu startet, weil der Akku leer ist. Und ja, laden dauert ja auch mal ein bisschen, wie wir wissen. Heißt, man will nicht, wenn man direkt dann loslegen möchte, dann erstmal 2 Stunden warten, bis sein Akku vom Handy wieder aufgeladen wurde. Was haben wir heute gelernt? Wir haben heute uns angeschaut, wie man Google Apps ersetzen kann. Wir haben begonnen mit den einfachen Sachen, E-Mail, YouTube. Dann haben wir uns angeschaut, wie man Synchronisation von Kalender, Kontakten und Dateien umsetzen kann, was man für einen alternativen Browser verwenden kann, welche tollen privacy-freundlichen Messenger es gibt und Alternativen zum Google Play Store aufgetan. Da gibt es ja zwei verschiedene Varianten, entweder ein App Store mit freier Software oder auch eine Alternativimplementierung, die Zugriff auf Google Play ermöglicht. Es gibt alternative Navigationssoftware, um Google Maps zu ersetzen. Und ja, dann gibt es für fortgeschrittene Bastler Möglichkeiten, um den Ortungsdienst zu ersetzen und um Push-Notifications zu erhalten. Anschließend haben wir uns angeschaut, wie man das am besten angeht und sich ein neues ROM installiert. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und wünsche euch viel Spaß beim Basteln an eurem Android-Smartphone. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Chaos Computer Club!
One thing's to get better, you're gonna have to stand for something.